Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich glaub, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und vielleicht auch gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt, toll, dass ihr uns wieder zuhört. Hier ist der Lars.
Und hier ist Brian. Sehr schöne Analogie zur Truman Show übrigens. I like.
Ja, sehr schön. Aber auch eine kleine Reminiszenz an Graf Dacula, by the way. Aber das hier ist nicht Graf Dacula, das ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und das ist super, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Brian, wir nehmen mittlerweile unsere vierte Episode auf und tatsächlich gibt es etwas Zuhörendenpost abzuarbeiten. Wir haben tatsächlich Zuschriften bekommen. Ist das der Hammer?
Ey, Wahnsinn.
Ja, deswegen würde ich da gerne gleich mal einsteigen. Uns hat nämlich eine ganz lange Mail erreicht. Und zwar von Arthur. Ich lese die einfach mal jetzt komplett vor. Lieber Lars, lieber Brian, euer Podcast ist der Hammer. Die erste Folge hat mir sehr gefallen, da ich immer die alten ALF-Kassetten von meinem Onkel gehört habe. Und ich finde, dass trotz des Alters der Serie sie immer noch ein aktuelles Thema sein sollte. Ich hatte zwar nie den Luxus, mir die Staffeln anzuschauen, deshalb fände ich es super, wenn ihr im Podcast ein paar Möglichkeiten auflisten könntet, wo man ALF-Folgen schauen oder sich die Hörspiele anhören kann. Da ich die ersten paar Folgen fast in- und auswendig kann, habe ich mich öfters an von euch angesprochene Zitate oder Stellen erinnert. Ich finde es super, wie ihr so viele interessante Fakten nennt, die mir gar nicht bewusst waren und dass ihr auch auf die englische Synchronisation eingeht. Ich habe lang nichts mehr mit ALF zu tun gehabt, aber euer Podcast hat mich sozusagen wieder in das ALF-Franchise hineingebracht und ich freue mich auf die zweite Folge. Der Podcast bereitet mir viel Spaß und bringt mich immer wieder mal zum Schmunzeln. Macht weiter so. Liebe Grüße, Arthur. Also als ich die Mail bekommen habe, Brian, habe ich echt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen und ich habe sie dir auch sofort weitergeleitet. Das fand ich toll.
Ja, auch hier on air nochmal, lieber Arthur, vielen Dank und schön, dass wir dir Freude bereiten. Es bereitet uns auch Freude, wenn wir anderen Menschen Freude bereiten. Ich meine, das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Übung.
Genau. Ist jetzt natürlich immer ein bisschen zeitversetzt, weil wir natürlich immer ein bisschen im Voraus aufnehmen. Wir sind jetzt gerade schon in der vierten Folge und er hat uns diese liebe Mail schon nach der ersten geschickt. Aber lass uns mal ganz kurz auf seine Frage eingehen in der Mail, nämlich wo kann man ALF heutzutage gucken und wo kann man ihn vielleicht auch noch hören? Lass uns darüber mal kurz schnacken. Also im Streaming, da können wir mal ganz einfach anfangen. Wenn man Macianer ist und Apple TV Plus sowas sein eigen nennt, also man kann es auf jeden Fall dort im Shop kaufen bei Apple. Und natürlich gibt's das auf der anderen Seite in Anführungsstrichen auch, nämlich bei Amazon Prime Video. Es ist beide Male nicht im Streaming, das heißt, man muss für jede Folge bezahlen oder man kann sich auch eine ganze Staffel kaufen. Und das geht so ab 1,50 Euro, glaube ich, geht es los pro Episode, ne?
Ja. Ja.
Und wenn man kein Streaming mag oder hat oder sich das schön hinstellen mag, Brian, welche Möglichkeiten haben wir denn da?
Wir hätten noch die ALF-Komplettbox, die Komplett-DVD-Box aktuell beim Herrn Amazon für 28,99 zu haben. Das sind insgesamt 16 DVDs, das klingt viel, aber das ist in vier schöne Amaray Keepcases verpackt, in jedem, also jede Staffel vier Scheiben in einem Keepcase. Die erste Staffel, die ist da leider etwas speziell. Lars, da kannst du mehr dazu sagen.
Oh ja, vielleicht noch kurz vorneweg. Ich kann mir entweder die gesamte Box kaufen, wo alle Staffeln drin sind, oder ich kann auch, glaube ich, immer noch jede Staffel einzeln kaufen. Ne? Und da bin ich dann pro Staffel ungefähr bei, keine Ahnung, 11, 12, 13 Euro, so die Richtung.
Ja.
Also es ist für einen relativ schmalen Kurs auch zu bestellen, auf DVD halt nur. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ja, mit der ersten Staffel habe ich so meine Probleme, muss ich sagen, weil hier haben wir das große, große Problem, dass es Diskrepanzen gibt zwischen der amerikanischen Fassung und der deutschen Fassung. Und insbesondere immer dort, wo vielleicht die amerikanische Fassung etwas länger war und man vielleicht damals bei der Ausstrahlung vom ZDF sich gesagt hat, nee, die eine oder andere Szene schmeißen wir raus, aber auf einer DVD sind die Folgen halt immer gleich lang. Und dann muss man halt die Tonspur darüber legen. Was ist jetzt oder was macht man jetzt am besten, wenn man zu manchen Szenen, die es im Amerikanischen gab und im Deutschen nicht, wenn da keine deutsche Tonspur vorliegt? Da gibt's immer nur zwei Möglichkeiten. Mir gefällt eine Möglichkeit besser, nämlich ich lasse sie im Original stehen. Also ich lasse den englischen Originalton und mache einfach Untertitel dazu.
Ja.
Das wäre meine favorisierte Methode. Kann sein, dass das auch jemand von euch da draußen anders sieht. Dann schreibt uns mal wieder bitte. Wir freuen uns drauf. Gibt vielleicht gute Argumente für beide Methoden. Die andere Methode ist natürlich, dass man es nachsynchronisiert. Und bei Nachsynchronisation, da greift, allein bei dem Wort greift nach mir schon die Deepness. Also echt. Nee. Und das ist, muss man ehrlich sagen, das kommt jetzt in der ersten Staffel häufig vor, wenn man sie sich hier auf DVD zulegt, dass das mit drei Synchronstimmen, und ich habe, wie gesagt, nichts gegen diese lieben Menschen, die das nachsynchronisiert haben, aber meines Erachtens passen die Stimmen nicht und es ist ein klein wenig, das ist die Untertreibung dieses noch jungen Jahrtausends, aber es ist ein klein wenig lieblos nachsynchronisiert. Und das hat mich beim Sehen äußerst gestört und das nimmt den Fluss auch total, wenn man sich die Folgen auf DVD reinzieht. Deswegen mache ich einen großen Bogen um die erste Staffel auf DVD, die zweite, dritte oder die vierte. Da sieht's mit der Synchronisation besser aus. Die deutsche und die amerikanische Fassung sind nahezu deckungsgleich, glaube ich, bei fast jeder Episode. Und da kommt das mit der Nachsynchron nicht mehr vor. Wie gesagt, bei der ersten Staffel, und die ist natürlich auch dann in dieser Gesamtbox drin, da habe ich echt meine Probleme mit. Ich mag das überhaupt nicht. Ich finde, da hätte man sich was anderes überlegen sollen. Wie gesagt, Untertitelung wäre eine schöne Sache gewesen. Und manchmal wäre es auch gar nicht nötig gewesen, eine Szene nachzusynchronisieren, weil sie teilweise in einer anderen Zusammenfassungsfolge, wie zum Beispiel der Schlegelfolge, Es war so rum, dass man zum Beispiel in der Mein Name ist Schlegel-Folge einen Rückblick macht in die Weihnachtsepisode und diese Weihnachtsepisode, diese Szenen zum Beispiel mit dem Schlitten und so weiter, wo Alf die Weihnachtsgeschichte erzählt wird, die lag tatsächlich auf Deutsch vor, war aber dann in der deutschen Schlegel-Episode nicht drin und dann hat man es da nachsynchronisiert, obwohl man das einfach hätte aus der anderen Episode rüber kopieren können und all so ein Käse. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Also wie gesagt, mit der ersten Staffel habe ich es nicht so.
Ich habe gerade durch Zufall, dass ich deinen Vortrag despektierlicherweise, dass ich dem jetzt nicht gefolgt bin, aber mich hat es einfach mal interessiert. Es gibt eine 35 Jahre Jubiläums DVD-Box. Das ist ein spanisches Release scheinbar, allerdings mit deutscher Tonspur und da ist noch eine kleine Alf-Figur dabei. Gibt's aktuell noch 4 Stück bei Amazon, kostet 84,14 Euro. Das vielleicht nur nochmal zur Komplettierung. Und
die muss ja kürzlich rausgekommen sein, vor ein paar Jahren oder so, wenn ich jetzt richtig zurückrechne, ne?
Vor 3 Jahren, was mir hier das 1986 bis 2021, falls dem einen oder anderen Zuhörenden die Frage noch aufkommt, nein, es gibt keine Blu-ray-Auswertung von Alf. Warum, weiß ich nicht. Das ist sehr tragisch, weil das ist eigentlich genau mein Thema. Wenn ihr mehr wisst.
Das treibt uns beide um. Wir sind beide Blu-ray-Fanatiker. Ja. Ne? Das ist ja auch noch so.
Wenn ihr mehr wisst, schreibt uns. Der Lars hat sicherlich gleich nochmal die E-Mail-Adresse parat.
Ja, podcast@hare-im-thunfisch.de. Die kann ich ja schon singen.
Das war ja einfach.
Ja. Ja. Beim Hören sieht's natürlich ganz düster aus, ne? Da kann man ja eigentlich quasi bloß illegale Quellen nennen, wenn man sich das wirklich anhören möchte, wenn man sich die Hörspiele von damals nochmal anhören möchte, gibt's ja wirklich nur die Möglichkeiten, sich diese Kassetten, die Originalkassetten auf eBay zu schießen. Das ist jetzt auch nicht saumäßig teuer, aber die werden, glaube ich, mindestens so viel in Euro kosten, wie sie damals in D-Mark gekostet haben. Also sind die schon im Preis ein bisschen gestiegen, obwohl die Auflage natürlich immens damals war. Das war ja eins der erfolgreichsten oder eine der erfolgreichsten Hörspielproduktionen seiner Zeit, muss man sagen. Ich glaube, Karussell hatte da riesige Auflagen von diesen Hörspielen gemacht. das Wort Hörspiel setze ich jetzt hier übrigens mal in Anführungsstriche, weil Hörspiele, wie man sie in Deutschland kennt, sind das ja eigentlich nicht. Weil bei einem Hörspiel, ein Hörspiel ist eigentlich was anderes, ne? Da hat man Sprecher, da macht man zwischendurch Geräusche für die Atmosphäre und dann macht man auch für die Atmo noch Musik und so weiter, ne? Das ist ein Hörspiel, so wie es zum Beispiel das Label Europa kultiviert hat, ne? Mit Heike Dine Körting ganz vorne dran, 3 Fragezeichen, 5 Freunde und sowas. Hier haben wir natürlich nur ein Hörspiel in Anführungsstrichen, das ist nämlich die Tonspur der Serie. Und die wird einfach von einem Erzähler unterbrochen, dort, wo man der Handlung sonst nicht folgen könnte. Na, also wenn wir das jetzt in diesem Fall jetzt unter Hörspiel in Anführungsstrichen verstehen wollen. Die kann man sich auf eBay kaufen. Ich habe, glaube ich, in der vorigen Folge oder in der Folge davor kurz mal erwähnt, dass es ja auch ein paar ALF-Hörspiele auf CD geschafft haben. Die sind mittlerweile aber auch nicht mehr im Handel erhältlich, genauso wie die MCs. Also auch nur auf eBay zu bekommen und sind natürlich noch viel, viel seltener und auch viel teurer als die Musikkassetten.
Noch eine Möglichkeit, die mir jetzt spontan einfällt, wären Film-, Audiobörsen, Flohmärkte etc.
Ja,
also das Klassische halt.
Genau. Ich glaube, auf Flohmärkten wird man bestimmt noch fündig, wenn nicht diejenigen, die diese ALF-Kassetten noch ihr eigen nennen, durch eine kleine Internetrecherche irgendwie spitz kriegen, dass man das auf eBay viel höher verticken kann, als man vielleicht auf dem Flohmarkt kriegt. Kann man auf dem Flohmarkt noch Glück haben, das stimmt. Und was die illegalen Kanäle angeht, genauso wie man sich die amerikanischen Fassungen der ALF-Folgen auf YouTube ansehen kann, hat es auch das eine oder andere Hörspiel auf YouTube geschafft. Also da kann man tatsächlich auch noch mal nachgucken, welche Folge man sich da zumindest auf YouTube anhören kann. Wie gesagt, das ist gelinde gesagt halblegal.
Naja, immerhin besser als komplett illegal.
Ja. Also ich hoffe, Arthur, dass wir dir jetzt mit unseren Ausführungen ein kleines bisschen diese Frage beantworten konnten. Nochmal vielen, vielen Dank für deine Mail und ich hoffe, du hörst das hier gerade. Schönen Gruß. Und dann haben wir noch eine zweite Zuschrift bekommen, lieber Brian, und zwar von der Christina aus Mülheim an der Ruhr. Auch hier ganz liebe Grüße. Grüße gehen raus, wie man mittlerweile immer sagt. Ich frage mich immer, wo gehen die Grüße hin, wenn sie rausgegangen sind, kommen die irgendwann wieder. Also Grüße gehen raus nach Mülheim an der Ruhr, wunderschöne Stadt. Ich war tatsächlich im Sommer da und habe eine kleine Fahrradtour durchs Ruhrgebiet gemacht mit meinem Faltrad und Mülheim an der Ruhr war tatsächlich meine Basis. Deswegen kenne ich das Städtchen jetzt ein bisschen. Ganz, ganz liebe Grüße. Die Christina hat eine ähnlich liebe Mail geschrieben wie der Arthur, hat uns auch gelobt und hat sich gleich als treue Hörerin gebrandmarkt.
Gebrandmarkt?
Aber was sie, ja.
Das ist ja negativ konnotiert.
Nein, es ist ja auch ein Schicksal, uns zuzuhören. Ne? Also wenn ich mir mein Gebrabbel manchmal so anhöre im Nachgang, dann weiß ich nicht. Es, glaube ich, es bedarf schon einigen Fanseins, um uns hier immer die ganze Episode überfolgen zu wollen. Deswegen, wir lieben euch da draußen, insbesondere wenn ihr uns schreibt. Deswegen, liebe Christina, wollen wir auch uns deiner Frage annehmen, nämlich die Frage nach, was wohl aus den Originalpuppen geworden ist. Ich hatte Ihre Frage erst falsch verstanden und es hat sich tatsächlich dann in einem kurzen Chatwechsel besser herauskristallisiert. Sie meinte natürlich nicht das Merchandising, nämlich was man so an Stofftieren und so in den 80ern und 90ern sich besorgen konnte oder andere Figuren oder so. Sie meinte tatsächlich mit Originalpuppen, meinte sie, was ist mit den Puppen aus der Serie passiert. Also die Puppe zum Beispiel oder das Kostüm, in dem Michou drin steckte oder eben die Handpuppe. Ne? Und das ist tatsächlich eine Frage, wo ich ein bisschen recherchiert habe, aber tatsächlich nicht ganz zu Ende beantworten kann. Ich kann mir nur viele Sachen denken. Ein zentrales Problem, was wir haben bei solchen Puppen, die aus Schaumstoff sind oder die aus Silikon sind. Und ALF war aus beidem teilweise. Das Problem mit diesen Werkstoffen ist, das zerbröselt dir nach ein paar Jahren. Also ich habe schöne Grüße an der Stelle nochmal an den Podcast Puppkultur, die das öfters auch mal thematisieren. Das ist ein Podcast von Martin Reinl und Julian Schlichting. Die befassen sich sehr viel ausschließlich mit Filmen, Serien, wo Handpuppen und andere Puppen drin vorkommen.
Oh, cool. Ja?
zum Beispiel das ganze Muppet-Universum beackern die und machen auch für manche Episoden, greifen sie sich auch nur einzelne Figuren raus. Das heißt, die machen dann eine Folge komplett übers Krümelmonster oder eben, glaube ich, auch über Miss Piggy, ne, oder auch über Kermit, ne, darüber machen sie halt ganze Podcast-Episoden. Also Popkultur heißt der Podcast. Riesige Empfehlung und auch einen schönen Gruß dorthin. Und da habe ich eben gelernt, dass viele dieser Puppen eben aus sehr, man könnte fast sagen, flüchtigen Materialien gebastelt sind, also Silikon und Schaumstoff, und das bröselt dir nach ein paar Jahren zwischen den Fingern. Und also wenn du das nicht, keine Ahnung, unter Schutzatmosphäre verpackst oder so, ich glaube, dann haben die eine sehr geringe Lebensdauer. Deswegen müssen solche Puppen auch immer wieder nachgebaut werden, ne? Du kannst also davon ausgehen, dass wenn man heute in der Sesamstraße jetzt einen Ernie sieht oder einen Bert, dann ist das selbstverständlich nicht der Ernie oder der Bert von vor 10 oder 20 Jahren. Die Puppe dürfte schon längst das Zeitliche gesegnet haben, ne? Also das sind tatsächlich Puppen, die müssen ständig nachgebaut werden. Deswegen gehe ich sehr davon aus, dass es nirgendwo einen Ort gibt, wo die Original-Alf-Puppe oder das Kostüm von Alf, wo Michou drin steckt, dass das irgendwo ausgestellt wird. Das kann ich mir nicht denken. Das Gleiche dürfte vermutlich auch für die Figuren gelten, die in dem Alf-Film, der Serie noch nachgeschaltet war, in dem Alf-Film irgendwie Verwendung fanden. Die werden auch nicht mehr so taufrisch sein. Ich meine, der Film ist von wann war der? 95, 96 so die Richtung, ne? Das ist auch schon wieder fast 30 Jahre her. Also da mache ich mir auch sehr wenig Hoffnung.
Also ich bin da ganz bei dir. Ich würde die Frage von der lieben Christina einfach so beantworten. Lars und ich gehen schlicht und ergreifend davon aus, dass es keine, das klingt jetzt auch negativ, dass es keine Überreste mehr von den Requisiten gibt.
Außerdem glaube ich, in Ergänzung zu meinen vorherigen Ausführungen, dass Paul Fusco damit ein Problem hätte, wenn Alf irgendwo ausgestellt würde. Weil so wie es ganz, ganz wenige Fotos von Alf gibt, vom Set, ne? Ja. Ich glaube, man findet irgendwo im Internet ein Foto, wo Michou in dem Alf-Kostüm drinsteckt und er aus Versehen mal den Kopf nicht auf hat und sich mit den Tenner-Darstellern hat ablichten lassen.
Ja.
Aber sowas ist echt die absolute Seltenheit. Ich glaube, es ging ähnlich wie in der Muppet-Show, wie Jim Henson das immer gemacht hat, ging es Paul Fusco darum, klar zu machen, dass für alle Leute auf dem Set Alf nicht einfach eine Puppe ist. Alf ist eine Figur. Alf ist ein Lebewesen. Und so wurde das auch immer nach außen verkauft, ne? Ich meine, jedem war klar, dass das eine Puppe ist, ne? Aber sie fanden es wohl besser für die Zuschauer, für die Kinder, eben ein kleines bisschen diese Illusion aufzubewahren, dass Alf eben dann doch ein Lebewesen ist. Also es wurde von ihm nie als einer Puppe gesprochen. Und ich glaube, deswegen hätte Paul Fusco auch etwas dagegen, wenn die Puppe irgendwo in einem Museum steht.
Und um das zu unterstreichen, gibt's ja auch das unbestätigte Gerücht, ein unbestätigtes Gerücht, das ist auch sehr schön, ne? Dass wohl diese Magie, die Paul Fusco oder das ganze Produktionsteam aufrechterhalten wollten, das führte so weit, dass wohl Max Wright an einem Drehtag wohl wirklich auf die Puppe losgegangen ist. Weil ja, er war etwas short-fused, der Gute, aber das unterstreicht nochmal das Ganze, dass, wie du richtig sagtest, Lars, Alf für die Schauspieler, das Produktionsteam, Kameramann, für das komplette Team mehr war als eine Puppe. Er war quasi der Hauptdarsteller.
Richtig. Und als Schauspieler musst du dich sowohl auf deine eigene Rolle einlassen, als auch auf die Rollen der anderen. Und das funktioniert nicht. Du kannst als Schauspieler nicht mit Alf agieren, wenn du die ganze Zeit daran denkst, dass Alf eine Puppe ist. Das heißt, auch für die Schauspieler ist Alf in gewisser Weise immer real gewesen.
Das ist eine sehr gute Überleitung. Die Schauspieler müssen mit der Puppe interagieren. Springen wir doch mal in die Folge, die wir heute besprechen wollen, Lars. Was meinst du?
Nee, ich habe noch eine Überraschung.
Oh, ich liebe Überraschungen. Nein, eigentlich nicht.
Brian, ich habe tatsächlich noch einen Nachklapp zu dieser ganzen Puppengeschichte. Nämlich eine Hoffnung, dass irgendwo doch noch eine Alf-Puppe herumgeistert.
Okay.
Und da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Erstens sind vor ein paar Jahren, sind die Rechte an ALF verkauft worden an irgendeinen Fernseh- und Medienschaffenden, der mir jetzt namentlich nicht mehr einfällt, aber vielleicht können wir das nochmal nachreichen irgendwann, oder einer von euch da draußen weiß es. Derjenige hat auf einem seiner Sender tatsächlich wieder einen Sendeplatz für ALF eingerichtet, wird also tatsächlich irgendwo in Amerika auf irgendeinem Fernsehsender wird ALF jetzt wieder wiederholt. Und um diese Ausstrahlung von ALF zu promoten, sind neue Clips angefertigt worden mit ALF.
Und ich kann dir auch das sagen,
heißt, es gibt tatsächlich noch eine aktive ALF-Puppe. Und jetzt kommt der absolute Überknaller, Brian. Diese ALF-Puppe hat tatsächlich auch noch einen Gastauftritt in einer anderen Comedy-Serie kürzlich gehabt, nämlich in der zweiten Staffel von Young Sheldon, diesem Spin-off von Big Bang Theory. Da taucht tatsächlich am Ende der Folge 11 in der zweiten Staffel, da schreibt die Schwester von Sheldon schreibt einen Brief an ALF, und ALF liest ihn tatsächlich am Ende dieser Folge. Und, keine Ahnung, schickt dem Mädchen noch ein Fan-T-Shirt oder irgend so etwas. Und das Ganze wird tatsächlich im Deutschen wieder synchronisiert von Tommy Pieper. Natürlich einem hörbar gealterten Tommy Pieper. Das heißt, ALF hat ein bisschen von seinem Bass eingebüßt. Die Stimme hat ein bisschen was von ihrem Bass eingebüßt. Und klingt einfach nur noch rau, aber nicht mehr so, so tief und sonor. Aber man kann Tommy Pieper immer noch erkennen. Und das fand ich total toll, dass man Tommy Pieper für diese Szene dann auch nochmal verpflichtet hat. Das ist dann wieder Liebe zum Detail, was ich bei deutschen Synchronisationen einfach total mag. Dass man guckt, dass man die immer wieder die Stammsprecher verpflichtet. Und sei die Rolle oder die Szene auch noch so klein und noch so kurz.
Und jetzt,
ich glaube, ich pack mal diese Folge in die Shownotes, dass man sich das hinterher noch mal.
Du sagtest Folge 2 von Staffel,
Folge 11 von Staffel 2.
Ja, und jetzt haue ich dich direkt zweimal vom Hocker. Denn, wie die Zuhörenden nicht wissen, Brian hat sehr flinke Finger auf der Tastatur und springt sofort in den Recherchiermodus, wenn Lars sowas sagt. Gesprochen wurde ALF im englischen Original in dieser Young Sheldon Folge von niemand anderem als Paul Fusco.
Ja, das ist nur folgerichtig. Das habe ich natürlich jetzt gehofft,
und,
dass man auch im Original da so stimmentreu geblieben ist.
Und wer die Rechte sich an der Serie ALF gesichert hat, ist in niemand geringerer als Deadpool, aka der Schauspieler Ryan Reynolds. Und jetzt, wo du vorhin nämlich drüber referiertest, dass es neue Clips gibt, du hattest mir, glaube ich, vor längerer Zeit, weil der Artikel ist von 2023, der die Rechte gekauft hat. Du hattest mir da irgendwas geschickt mit einem neuen ALF-Clip. Ich kann mich sehr gut erinnern.
Mhm. Guck mal, hatte ich schon wieder vergessen. Kick an. Mein Gott, Ryan Reynolds leckt mich am Ärmel. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Zettel. Am Ende, lieber Brian, ist Ryan Reynolds wahrscheinlich auch ein ALF-Fan. Ich meine, der ist ein Alter mit uns so ungefähr, ne? Ich glaube, der ist irgendwie auch so 76, 77 geboren, so die Richtung.
Ja.
Das wird ja voll passen.
Und generell, wenn wir jetzt nicht zu sehr abdriften wollen, ist ja Ryan Reynolds dafür bekannt, dass er wirklich sehr, sehr den Schalk im Nacken hat, wenn man sich allein die Deadpool-Filme anschaut. Er ist tatsächlich Baujahr 1976. Es ist also daher gut möglich, dass er sich da quasi einen Kindheitstraum erfüllt hat.
Richtig. Der hat auch im Pyjama mit Marmeladenbrot auf der Faust vorm Fernseher gesessen im Schneidersitz und hat sich ALF angeguckt, genau wie wir.
Und er hat sich bestimmt auch die Episode angeschaut, die wir heute besprechen wollen, nämlich Episode Nummer 4.
Eine grandiose Überleitung. Lieber Brian, naturgemäß geht natürlich die Einführung in diese Episode an dich. Schieß los.
Sehr gerne. Episode 4, großer Mann was nun? Warum großer Mann? Wird sich zeigen im Laufe der Folge, da kommen wir noch drauf. Englischer Originaltitel, mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme. Pennsylvania 6-5000. Wow, das war wie geübt.
Ja.
Er spielt auf den gleichnamigen...
Und warum heißt die Folge so?
Weil sie auf den gleichnamigen Song von Jerry Gray und Carl Sigmar anspielt. Dieser wurde für das Glenn Miller Orchestra geschrieben. Wieso singe ich? Ich höre damit auf. Es ist dabei tatsächlich die Telefonnummer des Hotels Pennsylvania in Manhattan, die... Das Hotel hat über die Jahre hinweg mehrmals den Namen geändert, aber die Telefonnummer ist tatsächlich immer dieselbe geblieben. Und die 6 Zahlen aus dem Episodentitel sind tatsächlich die letzten 6 Ziffern der Telefonnummer, die in Gänze lautet 212-736-5000.
Ja, warum hat man diesen Titel gewählt? Wollte man jetzt einfach auf Biegen oder Brechen einen Titel finden, einen Songtitel finden, der irgendwas mit Telefon zu tun hat? Oder wo war jetzt die Verbindung vom Hotel Pennsylvania mit dem Präsidenten oder dessen Telefon in der Air Force One?
Ich gehe stark davon aus, dass es sich hierbei, wie du schon richtig mutmaßt, um die Verbindung zu dem Ding, was auf der Kommode steht und klingelt, dass das die Verbindung ist, denn wir springen gleich in die Folge rein, in die Eröffnungssequenz. Das Telefon sowie die Kommunikation über eben selbiges ist eigentlich das Hauptthema in dieser Folge. Wir springen direkt in das Intro rein. Alf sitzt mit meinem Namensvetter. Ich hatte eine tolle Kindheit. Brian Tanner, Brian Adams, Life of Brian. Es war toll. Brian Tanner sitzt mit Alf auf der Couch, beziehungsweise vor der Couch. Alf bei seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Fernsehen. Aber er hat auch ein Telefon in der Hand, denn er verfolgt eine politische Debatte.
Ja, und das ist eine Call-In-Show, ne? Das ist auch etwas, was man in den 80er Jahren, glaube ich, in Deutschland noch nicht so kannte. Ich erinnere mich, dass ich später selber mal bei einer Call-In-Show gerne zugeschaut habe. Da gab es mal kurzzeitig in der ARD, so Mitte der 90er, mit Björn Hergenschimpf eine Call-In-Show um 14 Uhr, wo einfach random Leute angerufen haben und sich mit ihm über, ja, was auch immer unterhalten haben. Also die haben das Thema vorgegeben und er hat spontan darauf reagiert. Ich fand das super. Ich fand auch diese Interaktion, die da ja in den 90er Jahren doch schon erst losging, ne, auch so Sachen wie, keine Ahnung, über die Telefontastatur, dann irgendwelche Videospielfiguren auf dem Bildschirm bewegen, ne, in Klammern Hugo. Das ging ja in den 90ern erst richtig los. Aber so Call-In-Shows kannte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge das allererste Mal gesehen habe, noch nicht.
Nicht wirklich. Da gebe ich dir vollkommen recht. Im Hintergrund debattieren Kate und Lynn darüber, dass Lynn einen eigenen Telefonanschluss braucht, weil sie dringend telefonieren muss und Alf natürlich am Telefon hängt. Der Talkmaster ist ein gewisser Larry. Es wird nicht weiter drauf eingegangen, Larry wer, aber die Darstellerliste stuft ihn als Larry King ein. Warum ist es in Deutschland nur bei Larry geblieben? Da habe ich doch fast am Anfang was vergessen, nämlich die Erstausstrahlung in Deutschland war am 26. Januar 1988. Wer kannte denn da bitte Larry King? Außer die privilegierten Menschen mit Satellitenfernsehen. Der Vollständigkeit halber
war es halt einfach nur ein Larry.
Genau, der Vollständigkeit halber, Erstausstrahlung in den USA war erfahrungsgemäß früher, nämlich am 13. Oktober 1986. Ein Thema, was mir da aufgefallen ist, dass sich ja durch wirklich sämtliche 4 Staffeln zieht, es ist immer wieder dieses Alf hängt am Telefon und das Thema Rücksicht nehmen auf andere. Denn,
genau.
Wer fehlt denn noch in der Szenerie? Natürlich, Willy. Willy kommt. Er erscheint. Willy erscheint in der Szenerie, wir wissen nicht, wieso er sich verspätet hat, er hat sich nur verspätet. Und da geht auch schon der erste Punkt los, wo der geneigte Zuschauer merkt, das ist wieder eine Folge mit messerscharfen Dialogen. Lynn sprintet sofort auf ihren Vater zu und sagt, Dad, ich brauche einen eigenen Telefonanschluss. Und er antwortet, oh gut, danke, und dir?
Genau. Während das ist nicht das, was man als Familienvater hören möchte, wenn man nach Hause kommt, ja.
Ja, selbstverständlich. Oder dass,
mit irgendwelchen Problemen belastet.
Oder dass irgendwas kaputt ist. Der gute Alf lässt sich davon natürlich nicht beirren und ist weiter in seinem Call-In beschäftigt. Jedes Mal, wenn er angesprochen wird, sagt er immer, nur ein kleiner häuslicher Zwischenfall. Und es geht, jetzt haben wir das Thema des Telefonats vergessen, es geht um Abrüstung, um das jetzt mal ganz, ganz grob zu umschreiben. Und Alf being Alf natürlich, es geht um die Bomben. Welche Bomben? Die Atombomben. Haben Sie eine Lösung? Ja, werft sie weg.
Das war ja Mitte der 80er noch eine reale Gefahr.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, dass das noch ein sehr großes Thema war, auch in den Medien. Ne? Dass da irgendeiner entweder in Anführungsstrichen die Russen oder die Amis auf den Knopf drücken könnten.
Ja, das wird sich durch die Folge auch weiter durchziehen. Die Analogien an den Kalten Krieg, damals Ende 80er, klar. Schlussendlich, damit ich den Epilog nicht so sehr in die Länge ziehe, denn wir haben noch, oh, die Folge bietet einiges. Das Telefonat endet damit, dass Alf natürlich fragt, ja, wer kümmert sich denn um die Bomben? Lirum larum, wie auch immer. Es ist der Präsident der Vereinigten Staaten und Alf ist der Meinung, er muss jetzt den Präsidenten der Vereinigten Staaten kontaktieren.
Das wissen wir aber, glaube ich, erst nach dem Epilog beziehungsweise nach dem Vorspann.
Er sucht auf jeden Fall schon aktiv im Telefonbuch, während Willy ihn versucht, darauf hinzuweisen, auf die Rücksicht und die Rücksicht und die Rücksicht, und wird er sonst, bekommt er seine Telefonrechte entzogen, und Alf sagt, Brian, wenn dein Vater aufgehört hat, dich anzuschreien, komm zu mir in die Garage.
Es ist wunderbar. Oh, und Alf, ich rede mit dir.
Ich jetzt, Willy, ich bin im Einsatz.
Und dann ruf mich, wenn das Abendessen fertig ist. Es ist wunderbar.
Genau.
Und? Das heißt, wir haben da auch wieder den Vielfraß-Alf und wir haben natürlich auch den absoluten TV-Junkie-Alf. Der wird in dieser Folge auch so zementiert. Ja.
Richtig. Und der Epilog endet dann mit der Frage von Brian an seinen Vater. Warum bist du auf Alf böse? Und Willy antwortet, ich zitiere jetzt wirklich sehr, sehr frei. Wenn du erwachsen bist und deinen eigenen Außerirdischen hast, wirst du es verstehen.
Du deinen eigenen Außerirdischen hast. Ah, herrlich.
Unglaublich. Der Epilog ist schon so vollgepackt mit Dingen. Da ist man ja schon außer Atem, wenn dann der Anfangsjingle vorbei ist und wir sehen Alf in der Garage an einem offensichtlichen Funkgerät, Transmitter, irgendetwas herumschrauben. Und dann tritt Willy auf. Und ganz ehrlich, das muss ich jetzt einfach mal so abseits jetzt speziell dieser Folge sagen, die Interaktion, wie sehr unzufrieden der Late Great Max Wright tatsächlich auch mit dieser Serie war, die Interaktion von dem Charakter Willy Tanner und dem Charakter, ich nenne ihn so Alf, die sind unbezahlbar. Unbezahlbar.
Ja, es ist, in dieser Szene habe ich mehrere Lieblingsgags gleich versammelt. Einmal der Augenblick, wo Willy einen Schlag bekommt, weil Alf da gerade ziemlich rabiat mit dem Lötkolben oder so umgeht oder was auch immer da passiert, und er kriegt einen Schlag und dann sagt er, weißt du eigentlich, wie lange ich, oder sagt er noch ein zweites Mal,
lange.
Ich habe fast 10 Jahre gebraucht, bis er fertig war. Und er sagt, Alf, es freut mich ehrlich, dass du deine Jahre nicht vergeudet hast.
Es geht aber schon vorher los. Über das chinesische Essen wollen wir nicht reden.
Ja, natürlich, das natürlich auch. Das wollte ich als nächstes sagen. Ach so. Ach, stimmt, das kommt ja schon davor. Das kommt ja schon davor, du hast vollkommen recht. Das ist Schweinefleisch, zweimal gebraten. Und Alf guckt rein und sagt, sieht eher aus wie zweimal gegessen. Wunderbar, es ist auch im Englischen genauso. Das ist wunderbar, du kannst es 1:1 übersetzen. Es ist saukomisch.
Und ich springe jetzt kurz mal zum Ende dieser Szene, aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Willy sagt dann am Ende ja auch, soll ich dir dein Essen nicht Oliver essen? Nein. Lass es ruhig hier. Ich will sehen, was es tut, wenn es aufwacht.
Genau. Klassisch, so macht man es in der Comedy. Man greift etwas von vorher nochmal auf und hat allein dadurch, dass man es nochmal aufgegriffen hat, wieder einen Gag. Es ist wunderbar. Es ist handwerklich perfekt gemacht.
Korrekt. Der Grund, warum Willy in der Garage ist, ist natürlich, er möchte nochmal auf das Verantwortungsthema, das Rücksichtsthema kommen. Einer meiner Lieblings ganz kleinen Momente ist, wenn Alf dann zu Willy sagt, gibst du mir bitte den Schraubenzieher? Ja, für Kreuzschrauben! Und Willy zuckt kurz zusammen. Und Willy referiert weiter. Eine Familie ist wie eine, Alf unterbricht, Zange. Willy sagt, eine Zange oder ein, oder gib mir die Zange! Das ist, ja. Und noch weitere Dinge. Was kommt? Ich darf das Telefon nicht benutzen. Was kommt als nächstes? Das Brenneisen? Deine Zahnbürste? Du benutzt meine Zahnbürste?
Er sagte übrigens Brennschere im Deutschen, wo ich immer dachte, was zum Teufel ist eine Brennschere? Ist das auch irgendwas? Ist wahrscheinlich irgendein Haarutensil, was ich aufgrund meiner fleischfarbenen Badekappe nicht mehr brauche oder so? Kann durchaus sein. Übrigens habe ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt deinen Redefluss unterbreche, lieber Brian, aber ich habe noch zwei interessante Übersetzungsunterschiede, also beziehungsweise Unterschiede zwischen Original und Übersetzung.
Sehr gerne, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, die englische Synchro habe ich mir für diese Folge leider nicht vorbereitet, deswegen danke ich dir, dass du das getan hast.
Das macht dir nichts, dafür hast du ja mich, die Gitarre und das Meer.
Silvia, dein Retter hat.
Jetzt. Wir versteigen uns. Ja. Also, ein interessanter Unterschied ist, Alf singt, während er da mit dem Lötkolben sich am, ja, wie ist es eigentlich, Kurzwellenradio.
Kurzwellen, genau.
Schaffen macht. Genau. Und zwar singt er im Deutschen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es gut. Dinge will Weile haben, glaube ich. Oder er singt das am Ende. Am Anfang singt er auf jeden Fall auch irgendetwas. Aber es ist was vollkommen anderes, als er im Englischen singt. Im Englischen singt er die Titelmelodie der Jetsons. Kennst du noch die Jetsons? Ach, er singt nämlich tatsächlich, Meet George Jetson, his daughter Judy, his boy Elroy und so weiter. Ich hab diese Zeichentrickserie geliebt. Die ist schon aus den 60ern gewesen und war quasi so eine Art Science-Fiction-Version der Familie Feuerstein. Und ich fand die so lustig und witzig, dass er gerade jetzt, wir sind Mitte der 80er mittlerweile, dass er eben diese Titelmelodie singt. Und ich habe recherchiert, warum er die singt. Ist nämlich kurz zuvor ein Hit gewesen. Das Ganze war nochmal ein Airplay-Hit, die Musik der Jetsons. Das ist nochmal neu aufgelegt worden als Single in den 80ern. Und deswegen passt das zeitlich ganz gut zusammen. Ja, aber ich find's auch schön, dass man sich mal so richtig komplett abgehoben hat. Wusste man ja vielleicht auch nicht Mitte der 80er schon, wer die Jetsons sind. Ich glaube, RTL hat das Anfang der 90er ausgestrahlt oder so. Und deswegen hier, dass Alf etwas anderes singt, unter anderem eben auch den berühmten Erich Kästner Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das eben in eine Melodie verpackt, obwohl es gar kein Lied war. Finde ich super gelöst.
Ist definitiv gut umschifft, ja.
Ja, der andere Übersetzungsunterschied ist, als Alf zu Willy sagt, dass er die Präsidentenmaschine, also Air Force One, kontaktieren will. Über Funk. Und dann sagt Willy einfach im Englischen nur, no, you can't do that. Und was sagt er im Deutschen? Nein, das darfst du nicht mal versuchen. Also ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt als das Englische. Und ich finde das eigentlich toll, um so ein bisschen auch die Gefahr nochmal herauszustreichen, dass es ja allein schon eine Straftat ist, das überhaupt zu versuchen, ne, so einen Funkcode zu knacken.
Genau.
Fand ich super.
Und was dann zum Ende dieses Akts, nenne ich mal, führt, ist ein Rededuell zwischen Alf und Willy, was, du darfst gerne mal anderer Meinung sein, was Alf für mich, wäre es eine politische Debatte, ganz klar gewinnt. Denn Willy sagt, wie du sagtest, nein, dieser Kanal ist kodiert, es ist verboten und es ist unmoralisch. Und dann kommt die Rückfrage, ja, aber was war, wie spricht er Tutsi aus? Ganz komisch.
Er sagt Tutsi.
Oder
ja,
Tutze.
Ein bisschen. Nee, ist schon tatsächlich Tutsi. Ah, okay. Ja, Tutsi.
Für die Zuhörenden, Tutsi ist ein wundervoller Film mit Dustin Hoffman, aber das soll nicht das Thema sein. Das Thema ist, dass er im Pay-TV lief. Und die Rechtfertigung von Willy ist, nein, Alf sagt noch vorher, ist das nicht auch verboten? Und dann beugt sich die Puppe vor. Unmoralisch.
Ja, wunderbar.
Und genau, und die, das ist aber, bevor Willy die Rechtfertigung bekommt, ja, sie haben uns 2 Wochen zum Testen angeschaut, haben uns vergessen abzuklemmen. Alf gewinnt quasi das Rededuell, was Willy schließt mit, bau den Apparat wieder zusammen, wenn du damit fertig bist. Ganz klarer Gewinner. Ja, und somit entfernt sich Sir William von der Szenerie. Und jetzt kommen wir zu, ich habe mir es hier aufgeschrieben, als zweiten Akt. Keine Ahnung, wir schalten auf jeden Fall in die Air Force One.
Genau, wir sind in der dritten Szene schon in der Präsidentenmaschine.
Genau. Und da sitzen 2 Agenten. Und dann kommt der Anruf von Alf. Die Agenten sind nämlich Hogarth und Defoe.
Ja.
Defoe ist scheinbar Rang höher als Hogarth. Wie war das so gleich? Ja.
Was man daran erkennt, dass er offenbar seine Zeit damit verbringen darf, Solitär zu spielen, während Hogarth tatsächlich arbeiten muss.
Ja, genau. Nicht jetzt, Hogarth. Ich gewinne gerade. Ich will das Ganze nicht zu arg lang ziehen. Alf möchte offensichtlich Gutes tun, indem er darauf hinweist, dass Atombomben etwas Schlechtes sind. Er formuliert es natürlich auf diese eine Art und Weise, dass Defoe davon ausgeht, dass es sich hier um eine, ich zitiere, eine kommunistische Verbindung handelt, die ALF, wo wir wieder bei der Analogie zum Kalten Krieg sind. Mhm. Und es ist natürlich ein ganz großartiges Missverständnis. Alf in seiner Unbedarftheit bleibt natürlich so lange in der Leitung, bis der Anruf zurückverfolgt wird. Und damit ist dieser Anruf natürlich auch schon wieder beendet. Nein, der Präsident ist ja indisponiert, deswegen kann er nicht ans Telefon, ne?
Genau. Er ist gerade im Badezimmer. Oh, er ist indisponiert. Ja, Hogarth wird noch mit einigen, sagen wir mal, Auflösungen der Abkürzung ALF aufwarten, sowohl in dieser Szene als auch in der Szene, wo ALF nochmal anruft. Ne? Aber ja, diese Szene endet damit, dass Defoe sich mit dem FBI verbinden lässt, weil er das natürlich für eine Bedrohung hält.
Genau. Und
was er ja indirekt von ALF bestätigt sieht, weil die quasi ein kleines bisschen aneinander vorbeigeredet haben.
Das ist richtig. Und die Abkürzungen für ALF, das, liebe Zuhörende, schaut euch bitte selbst an. Ich habe es versucht, mir zu merken. Es ist einfach so absurd. Die allgemeine Liste, Lametta, egal.
Gut gefallen haben mir die amerikanische Liga der Frauenbewegung,
ja,
und die Alabama-Lametta-Fabrik.
Das, die Alabama-Lametta-Fabrik, genau. Ach, ja, schön.
Fein, fein. Das Wort FBI muss ALF irgendwie noch aufgeschnappt haben, bevor Defoe auflegt.
Richtig.
Weil er ja genau diese Abkürzung mitnimmt in die nächste Szene und Willy fragt, was das eigentlich für eine Abkürzung ist.
Genau. Vorher präsentiert natürlich Willy die Telefonliste. Denn es geht ja darum, dass ALF ständig das Telefon belegt. Deswegen hat Willy eine Liste angefertigt, wer wann telefonieren darf. Da fallen auch wieder so großartige Sachen wie die Uhrzeit ist für Lynn, damit sie mit ihrem Freund telefonieren kann. Dad, Lash darf nicht so lange aufbleiben.
Genau. Und hier überführe ich mich gerade selber. Ne? Ich habe in der allerersten Episode von Haare im Thunfisch behauptet, dass Lash kein weiteres Mal Erwähnung findet und Lynn bei der nächsten Gelegenheit schon einen anderen Kerl am Wickel hat. Aber nein, Lash darf noch ein zweites Mal erwähnt werden, auch wenn wir ihn nie zu Gesicht bekommen.
Das war mir tatsächlich aber auch nicht mehr präsent, du bist entschuldigt.
Nee, mir auch nicht.
Die Telefonliste ist natürlich überarbeitungswürdig und in diesem Moment passiert genau das, was du schon angeteased hast, Lars. ALF schaut durch die Küchendurchreiche und fragt Willy, wofür denn die Buchstaben FBI stehen. Willy sagt es ihm, Federal Bureau of Investigation. Warum? Ach, nur so. ALF verschwindet, es klopft an der Tür.
Als ob ALF irgendwas damit anfangen könnte. Ja. Aber gut. Ja.
Es klopft an der Tür und das FBI erscheint und nimmt Willy natürlich fest. Was ich schade finde an dieser Szene, beziehungsweise dass es eigentlich in meiner Erinnerung nicht wieder aufgegriffen wird, als das FBI Willy abführt, hört man ihn aus dem Off noch sagen, oh, hallo, Mrs. Hogmanek.
Ja, genau. Sie kommt in dieser Folge nicht vor, aber sie ist natürlich mal wieder ein Mörder-Gag in dem Moment. In dem Moment. Wo Es ist ein Spitzenwitz für das Ende dieser Szene, einfach, dass du noch Willy aus dem Off hörst. Hallo, Mrs. Ogmanic, wo du genau weißt, okay, Rackle ist wieder auf dem Posten und hat alles mitbekommen. Was für ein Scheiß.
Genau.
Wunderbar. Ja, das FBI nimmt natürlich auch die Telefonliste mit, also diesen Telefonnetzplan, den Willy da entwickelt
hat. Ja, da fällt mir auch schon wieder ein ganz blöder Spruch ein, der das Ende der nächsten Szene einleitet, aber wir sind ja erst am Anfang. Denn Willy, genau. Willy ist im Gefängnis. Das Erste, was mir da auffällt, die Gefängniszelle ist ziemlich groß für eine Einzelzelle.
Ja. Und Kate besucht ihn gerade.
Und da ist wieder auch das wunderschöne Non-Verbal Comedy. Sie reden laut über das, was passiert ist. Und es sitzt dort ein Justizbeamter, Strafvollzugsjustizbeamter, ein Beamter. Und Willy wirkt das ab und bedeutet Kate mit der Hand winkend, sie mögen doch bitte ein paar Schritte von diesem Vollzugsbeamten weggehen, damit sie sich in Ruhe unterhalten können. Und dann beginnt das Drama, ne? Sie haben meine Fingerabdrücke genommen. Ich bin kein Terrorist. Und natürlich wieder Wahnsinns, absolute Wahnsinnsdialoge.
Und wir haben ja auch gleich irgendwie gefühlt drei kulturelle Referenzen in dieser Szene, nämlich als Willy darüber referiert, wie man mit Strafgefangenen umgeht in Film, Fernsehen und anderen kulturellen Werken, nämlich es wird der Film Midnight Express erwähnt, es wird Papillon erwähnt und das Gefängnis in der Fledermaus, ja. Wo denn Willy sagt, aber das war eine Operette, ne, als wenn ihm das gar nicht gefällt, dass ja. Kate quasi das Genre wechselt, das ist wunderbar.
Aber da sieht man auch mal wieder so eine sandpapiertrockene Art von Kate, als Willy sagt, ich gehe nicht ins Gefängnis, hast du in Midnight Express gesehen? Der musste da Wanzen fressen. Nein, das war Papillon, in Midnight Express haben sie ihm die Beine gebrochen. Was stimmt? Das ist Fakt.
Ja.
Und dieser Dialog geht natürlich auch wieder weiter. Na, vielleicht sollten wir ihnen die Wahrheit sagen. Ha, die Wahrheit. Welche Wahrheit? Dass ein Außerirdischer mein Funkgerät requiriert hat? Warum sollte er das tun, werden sie fragen. Und dann werde ich sagen, weil ich ihm verboten habe zu telefonieren. Ups.
Ja, zeigt aber gleichzeitig die Ausweglosigkeit, in der sich Willy befindet. Ne? Er kann ja Alf nicht preisgeben, beziehungsweise er kann ja Alf nicht opfern für seine Freiheit. Ne? Das heißt, er sitzt jetzt einfach im Knast und ja. Man weiß nicht, wie es für ihn weitergeht. Er weiß das erst recht nicht. Toll, wie Kate übrigens gegen Ende der Szene aus diesem Raum stürzt und schaut, wo der Anwalt bleibt und sagt zu Willy noch, du wartest.
Ne?
Und Willy dann so, ja, wo soll ich auch hin? Ne? Man sieht, wie er das denkt. Er sagt natürlich nichts. Mhm. Und dann guckt Kate nochmal um die Ecke und sagt, ja, okay, Entschuldigung. Das ist köstlich.
Aber auch noch ein absolutes Highlight, das dürfen wir nicht vergessen, ist, als dann der afroamerikanische FBI erkennt, den der geneigte Filmnerd vielleicht als Arzt aus Damien Omen 2 kennt.
Die Rolle heißt Edison, glaube ich. Da heißt der Agent heißt Edison.
Ja, 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 genau. Und der kam mir.
Meshach Taylor.
Der kam mir bei der Vorbereitung auf die Episode, der kam mir so bekannt, wo ich dachte, ich kenne den irgendwer. Der Arzt in Damien Omen 2. Aber egal. Er bringt Willys Telefonzeitliste und sagt einfach nur, wer sind all diese Menschen und warum hängen sie die ganze Zeit am Telefon?
Und Willy, was macht Willy?
Er wippt katatonisch vor und zurück.
Es ist so wunderbar. Ne? Er wippt vor und zurück, als wenn er kurz davor ist, den Verstand zu verlieren und gleichzeitig um sich zu beruhigen. Es ist so toll. Hört wunderbar auf, diese Szene. Ja, einwandfrei. Aber spätestens an der Stelle denkt man, was sind das eigentlich für Regierungsbeamte, ne? Wie dumm sind die eigentlich oder wie dümmlich werden sie zumindest dargestellt? Ne? Das geht ja bei Defoe los. Bei Hogarth bin ich mir nicht so sicher, aber er ist mir auf jeden Fall sympathisch. Aber Defoe ist unsympathisch und hat auch offenbar bloß eine Denkart, wie er etwas einzuordnen hat. Und der FBI-Agent ist im Endeffekt genau dasselbe. Also ne, es geht bloß darum irgendwie, jetzt haben wir ihn und jetzt kriegen wir ihn dran und jetzt setzen wir ihn unter Druck und er gibt ja schon alles zu und so. Es geht kein einziges Mal darum, dass das eventuell alles ein Missverständnis sein könnte. Ne? Also das finde ich schon ganz interessant, wie hier Mitte der 80er Regierungsbeamte dargestellt werden.
Mein lieber Lars, das ist eine fantastische Überleitung für die übernächste Szene, weswegen ich die nächste ganz kurz abhandle. Es geht schlicht und ergreifend darum, ich will es nicht zu sehr ausführen, weil es ist auch wieder streckenweise sehr absurd. Ich habe es aufgezeichnet, damit er es sich ansehen kann, wenn er aus dem Gefängnis wiederkommt. Also Alf ist sich aktuell scheinbar nicht der Situation bewusst, was er getan hat, bis Lynn ihn darauf hinweist und nach kurzem Frage-Antwort-Spiel mit Brian ist klar, dass nur der US-Präsident die Situation aufklären kann. Und da sind wir bei dem deutschen Titel, der heißt ja Großer Mann, was nun? Und Alf sagt dann, ich zitiere frei, ne? Der große Mann hört auf mich. Großer Mann, was nun? Da nimmt es sich Brian im Schlepptau, sie gehen wieder in die Garage, um den Präsidenten anzurufen.
Oh, wo du das gerade sagst, möchte ich noch einwerfen, dass es da auch wieder einen total lustigen Unterschied gibt zwischen Original und Übersetzung.
Okay.
Weil genau an der Stelle, die du gerade erwähnt hast, fasst sich ja Alf kurz an die Nase und sagt, der große Mann hört auf mich, dafür habe ich einen Riecher, ne, und macht so, und fasst wirklich mit seiner rechten Hand seine Nase, glaube ich. Ja. Und im Englischen sagt er einfach nur, the big guy and I are like that. Und offenbar ist das so eine Geste, die im angloamerikanischen Kulturraum Sinn macht, dass man sich so in dem Moment an die Nase fasst und sagt, ne, wir gleichen, keine Ahnung, wie ein Ei dem anderen oder so.
Das so wie die Finger überkreuzen.
Ne? Genau, und das musste man im Deutschen ja irgendwie einbauen am besten. Also warum sollte sich Alf an die Nase fassen? Ne? Und deswegen, der große Mann hört auf mich, dafür habe ich einen Riecher. Also hier, meine Damen und Herren,
gut gelöst,
haben wir mal wieder Sternstunden der Übersetzung. Großartige Synchronregie. Also 5 Sterne.
Korrekt. Eins möchte ich auch nicht noch unterschlagen. Alf ist sich natürlich der Tatsache bewusst, wie es Willy geht und wo er sitzt, denn er sagt auch, er ist mein Willy. Und dann springen wir aber wieder, wie ich mir das, also ihr müsstet das hier sehen, wie das hier bei mir aufgebaut ist. Auftakt, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, im Gefängnis, wieder im Haus, wieder am Funkgerät. Sprich, wir sind jetzt wieder am Funkgerät. Und da komme ich jetzt zu deiner Überleitung, denn zum einen sagt Defoe, als Alf wieder am Telefon ist, gibt es denn ein Nest von denen? Das ist wieder diese kalte Kriegsparanoia. Und dann hat er wirklich den Präsidenten am Rohr. Und es ist offensichtlich, dass es sich um Ronald Reagan handelt. Denn es gibt auch eine Filmanalogie, die Bonzo-Filme. Aber der Mann als solches wird absolut karikiert. Ne? Bitte gib die Telefonübergabe von Defoe an den Präsidenten wieder. Ich verrenne mich da sonst, was einfach nur so absurd ist. Irgendwie der Knopf nach rechts, nein, der nächste Knopf, gehen Sie weiter nach rechts.
Ja, also Reagan kann offenbar auch nicht mit Technik umgehen und ist wohl auch, ja, in anderer Hinsicht kaum zu gebrauchen. Aber er wird zumindest jetzt benutzt von Defoe, um Alf, sagen wir mal, während man den Anruf zurückverfolgt, ja, am Telefon zu halten.
Was ihnen natürlich auch gelingt. Der kleine Brian Tanner bringt das richtig gut auf den Punkt. Denn sie werden kommen und uns einsperren, so wie sie es mit Dad gemacht haben. Und du glaubst doch nicht etwa, dass ich so etwas tun würde, ohne einen Plan zu haben. Und Brian sagt, natürlich nicht. Ja, das hätte ich wohl. Ich krieg's nicht genau zusammen. Aber wir möchten ja auch nicht alle Zitate direkt oder Dialoge komplett vorkauen. Aber was dem Zuschauer hier klar wird, ist, dass Alf tatsächlich einen Plan zu haben scheint, diese abstruse Situation aufzulösen. Und da ich jetzt, heute teilen wir uns irgendwie die Redezeit. Du hast am Anfang viel geredet und jetzt habe ich viel geredet. Aber der Höhepunkt gehört dir. Denn das FBI erscheint.
Ich muss aber tatsächlich noch mal ganz kurz zurückrollen, weil mir da zwei Sachen, also eine Sache hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie mir die gesamte Episode gefällt, aber Psst. Und eine Sache finde ich halt wieder vom übersetzerischen Standpunkt her interessant, weil während Alf mit dem Präsidenten über Bomben spricht, wird natürlich im Englischen von Bombs geredet und das hat auch wiederum eine Doppeldeutigkeit im Englischen, weil du kannst auch mit einer Rolle bomben und damit ist etwas Negatives gemeint, ne? Also, dass du etwas in den Sand setzt, ne? Dass du zum Beispiel ein Part schlecht gespielt hast oder als Comedian bombst du dann, wenn du, keine Ahnung, beim Publikum nicht besonders gut ankommst. Und deswegen kommen überhaupt diese Bonzo-Filme ins Spiel, weil als Alf das Bombing spricht, was, über das er reden möchte mit dem Präsidenten, denkt Reagan natürlich, er bezieht sich hier auf einen Film, den er in den 50ern gedreht hat und der eigentlich beim Publikum ganz gut ankam. Aber Reagan sieht das wahrscheinlich als Knick in seiner Karriere, weil das vielleicht so eine relativ, ja, dünne Komödie war, ne? Und deswegen macht das im Deutschen nicht ganz so viel Sinn, wenn Alf da von Bombenrollen spricht, sondern das macht vermutlich eher nur im Englischen richtig Sinn. Aber da kommt man dann von Bombe zu Bonzo und dann zurück zu Bombenrollen. Also irgendwie funktioniert es im Deutschen dann doch halbwegs, aber da war es tatsächlich schwierig, irgendwie eine deutsche Entsprechung dafür zu kriegen, weil irgendwie mussten die Bomben ja zur Sprache kommen. Aber trotzdem, Reagan wird hier ziemlich dümmlich dargestellt und es war denn auch mir als Junge klar, dass offenbar hier der Präsident früher mal ein Schauspieler war und dass man sich darüber unterhält. Also ich finde eigentlich die Unterhaltung mit dem Präsidenten ganz witzig, aber vor allen Dingen, mein Gott, Alf unterhält sich gerade mit dem mächtigsten Mann der Welt. Ich fand das total toll, diese Szene.
Das ist
nur auf der einen Seite, das Witzige auf der anderen Seite war, als du Alfs genialen Plan angesprochen hast, ne, da sagt Alf ja noch zu Brian, beruhig dich, ich mach's jetzt mal sinngemäß, ne, glaubst du wirklich, ich würde das FBI hierher locken, wenn ich nicht einen narrensicheren Rettungsplan hätte? Und er guckt ihn Brian an und sagt, aber sicher. Und er guckt Alf so halb in die Kamera, ja, und sagt, ja, würde er wohl,
der
Alf.
Hätte er wohl.
Da habe ich wirklich einen Plan. Ja.
Hätte er wohl, genau.
Sehr schön. Ja, und dann, ja, wo sind wir denn jetzt? Denn sind wir schalten dann wieder in die Garage, ne? Schon in der Garage.
Ja, jetzt ist diese, ich könnte mich immer noch so beömmeln drüber. Ja, das hätte er wohl. Den hätte er wohl. Nein, die Szenerie bleibt dieselbe. Es wird nur kurz abgeblendet und dann wird wieder aufgeblendet und man sieht die Tür der Garage. Es kommen die zwei besten FBI-Agenten des Landes scheinbar durch die Tür.
Oh, ja.
Und tatsächlich hatte Alf einen narrensicheren Plan, denn am Funkgerät sitzt niemand anderes als der kleine Brian Tanner. Der natürlich gefragt wird, wer bist du? Er antwortet, ich bin Alf. Wie alt bist du? 6. Aber ich werde bald 7. Und dann tritt auch schon Kate auf. Und die FBI-Agenten zeigen sich wieder von ihrer besten Seite. Ah, lange nicht gesehen. Haben sie eine neue Frisur?
Oh mein Gott, wie die FBI-Agenten hier dargestellt werden. Wenn ich überlege, was ich mittlerweile für tolle Serien gucke, in denen FBI-Agenten wirklich mitdenkende Regierungsbeamte sind, großartige Ermittler sind. Ne? Es geht bei Akte X los und hört bei so Serien wie FBI auf. Ne? Aber hier sind sie einfach bloß, ja, absolute Dämmlacke.
Eine absolute, absolut überzogene Karikatur von jedem Regierungsbeamten, inklusive des Präsidenten.
Ja, das sieht man übrigens auch an dieser Szene, die wir, glaube ich, beide sehr, sehr schön finden, nämlich wo die beiden kurz zur Seite treten und der eine zum anderen sagt, was hältst du davon? Und der andere so, als wenn er irgendwie die letzten 20 Minuten im Koma war oder so, wovon? Ne? Ja, was sie gerade gesagt hat, kann ein 6-Jähriger die nationale Sicherheit bedrohen? Er wird bald 7. Meine Güte,
es geht, liebe es geht, Leute. Es geht ja noch weiter. Ich nenne ihn jetzt mal den Leading FBI Agent. Er sagt ja auch nur sowas wie, ja, der Präsident würde das bestimmt nicht gut finden, wenn wir einen 6-Jährigen verhaften. Und der andere wieder, dann sollten wir es nicht tun.
Ja, das aber der erste vernünftige Satz in dieser Szene von dem Typen.
Ja, also, und es geht ja dann noch weiter mit, also ich gehe davon aus, dass sie meinen Sohn jetzt nicht verhaften. Sagt er nicht sowas wie, im Moment nicht? Das ist dann ja, auch
genau.
Wieder eine schöner Bogen auf. Dieser, oh Gott, dieser Dialog ist echt, sorry, liebe Zuhörende, ich muss das für mich selber nochmal repetieren, das ist einfach so absurd. Was hältst du davon? Wovon? Dass ein 6-Jähriger die nationale Sicherheit gefährden kann. Er wird bald 7.
Ja.
Gut. Ja. Am Ende.
Mir tut's auch leid, aber ich könnte da auch mal zurückspulen, nochmal gucken. Also, ist
aber wie bei jeder Folge. Es ist am Ende alles gut. Willy ist wieder zu Hause. Brian bekommt eine Belobigung vom Präsidenten persönlich. Und da muss ich jetzt ein bisschen zurückrudern. Ich habe mich tatsächlich doch in einer Sache, da habe ich doch die Synchro verglichen, weil es kam mir etwas komisch vor, als Willy die Platte vorliest und sagt, die Sicherheit unseres Landes, die mir sehr am Herzen liegt. Da dachte ich mir, nee, da schalte ich mal kurz rüber auf Englisch. Und dieses liegt, das ist dann fast so ein branches Ding, denn Willy liest im englischen Original tatsächlich nur das vor, was auf dieser Ehrenplakette steht. Und da ist auch kein Brandscher Wortwitz mit drin, also das ist für die deutsche Synchro gemacht worden. Ich fand's witzig, aber ja, ist da eigentlich im O-Ton nicht wirklich mit dabei.
Nee, ich finde, sowas ist künstlerische Freiheit und das darf auch mal in der Übersetzung sein.
Absolut.
Fand ich vollkommen okay. Und ich fand's, ja, es ist so ein durchschnittlicher Lacher. Kann man machen.
Spricht aber auch wieder dafür, dass wir zum einen wundervolle Dialogregisseure in Deutschland haben und das schon seit, wie ich finde, über 50 Jahren und eben auch wunderbare Synchronsprecher. Bei Synchronsprechern fällt mir noch was ein, aber das machen wir dann.
Machen wir gleich noch.
Genau.
Vielleicht noch eine Sache. Ich finde schön, wie diese Szene und damit ja auch die Folge abgebunden wird. Nämlich, dass es noch mal eine, sagen wir mal, den Versuch einer Aussprache zwischen Willy und Alf gibt. Ne? Aber Alf ist ja schon wieder am Telefon, sagen wir mal, oder in der nächsten Call-In-Show, muss man ja fast sagen. Er ist ja schon wieder im Einsatz, ja. Aber es geht ja noch darum, dass Alf ein kleines bisschen angepisst ist, dass es jetzt gerade nicht um ihn geht. Nämlich, ja, hat das Gefühl, dass jetzt so getan würde, als wenn er mit dieser Belobigung überhaupt nichts zu tun hätte. Und das bringt Willy natürlich ein kleines bisschen auf die Palme und steht dann auf und sagt, habe ich dir nicht gedankt? Habe ich dir nicht gedankt dafür, dass du mich der öffentlichen Demütigung ausgesetzt hast, dass ich fast meinen Job verloren habe, dass du mich ins Gefängnis gebracht hast und dass du mich vor allem schließlich auch, und dann unterbricht ihn Alf und sagt, Willy, tut mir leid, die Sendung läuft, ne? Larry, jetzt war er schon Larry. Larry diskutiert den Zoff um Gibraltar mit der Eisernen Lady und Felipe González.
Er sagt ja noch was viel Schlimmeres. Er sagt, Willy, vergiss deine Rede nicht.
Genau, vergiss deine Rede nicht, Willy. Ja. Ja, übrigens, nur im Deutschen ist es der Zoff um Gibraltar mit der Eisernen Lady und Felipe González, was übrigens, musste ich nachgucken, spanischer Ministerpräsident war zu der Zeit. Sondern im Englischen ist es die Krise im Nahen Osten. Und er diskutiert mit Muammar al-Gaddafi und Charo, einer spanischen Schauspielerin, einem Starlet. Also es ist auch wieder so ein bisschen eine Erinnerung daran, wie die Folge angefangen hat. Ne, da saß war nämlich auch irgendwie ein Politiker und Sammy Davis Jr. saß daneben. Ne? Also
ja,
offenbar ist es immer eine illustre Runde, ne? So wie ich jetzt gerade in jeder zweiten Talkshow, wo es um die US-Wahl ging. Und es ist toll, dass wir gerade am Morgen nach der US-Wahl irgendwie diese Folge hier aufnehmen, wann immer sie auch ausgestrahlt wird. In jeder zweiten Talkshow zum Thema US-Wahl habe ich in den letzten Wochen Gail Tufts sitzen sehen. Ne, die muss immer rangeholt werden, wenn es um Amerika geht. Aber was hat sie politisch beizutragen? Das finde ich immer witzig, wenn so jemand offenbar zur Auflockerung in so einer Polit-Talkshow sitzt. Und das ist einfach zweimal derselbe Gag, nämlich am Anfang Politiker und Sammy Davis Jr. und jetzt am Ende Muammar al-Gaddafi und ein spanisches Starlet.
Ja. Ja, abgerundet wird das Ganze dann natürlich noch, dass Lynn, sie ist ja offensichtlich ein sehr empathisches Mädchen, versucht, das so zu relativieren, Dad, was diesen Telefonanschluss angeht, und Willy sagt, nein, ich habe darüber nachgedacht. Ich hatte ja genügend Zeit im Gefängnis. Mit Seitenblick auf Alf.
Mit Seitenblick.
Ja, der ja, kurz ja. Den Hörer weghebt, Willy anschaut, dann aber wieder zurück ans Telefon geht. Und er sagt, du bekommst deinen eigenen Anschluss. Alf brüllt, nimm ein schnurloses. Willy sagt, Es ist nicht für dich. Und dann kommt die Conclusion, als Alf dann sagt, ja, und was bekomme ich? Willy sagt, du bekommst deine eigene Zahnbürste, Unverständnis bei dem Rest der Familie. Und Willy sagt, ihr möchtet es gar nicht wissen, Nehmt's einfach quasi so hin, wie es ist. Und ja, ausgeleitet wird dann nicht. González, qué pasa?
Genau. Es
ist ein...
Ach, wunderbar, wunderbar mit der Zahnbürste. Warum? Ich tue es für euch.
Ja. Stimmt.
Stimmt. Sag mir zu Kate noch.
Genau.
Warum? Ja, ich tue es für euch, einfach so. Ja, so, und was wir bis auf eine Ausnahme noch gar nicht angesprochen haben, sind die Gaststars. Und das sind ihrer viele in dieser Folge.
Das ist dein Metier, Lars.
Ja, du hast Meshach Taylor angesprochen kurz. Omen 2, Damien, ne? Also Horrorfans aufgepisst, passt, super Film, da kommt er drin vor. Welche Rolle hat er denn da nochmal gespielt? Ein Arzt, ne?
Ja. Der Arzt, der dann vom Kabel des Fahrstuhls in zwei Teile geteilt wird.
Ja, ein Klassiker. Wunderbarstens. Dann haben wir natürlich Hogarth, gespielt von Richard Sanders. Das ist mal wieder so ein echtes TV-Gesicht und ich möchte fast sagen auch TV-Comedy-Gesicht, weil er auch in sehr vielen Serien mitgespielt hat, aber immer so denselben Typ. Und ich glaube, seine bekannteste Rolle in einer Serie, diese Serie ist tatsächlich gar nicht ausgestrahlt worden im deutschen Fernsehen. Das war eine Sitcom, die es immerhin auf 4 Staffeln geschafft hat, WKRP in Cincinnati. Muss wohl ein echter Straßenfeger gewesen sein, nach allem, was ich gelesen habe. Daher kennt man ihn, aber wie gesagt, auch ein absolutes Fernsehgesicht. Also das ist eine riesen Latte an Serien, die da aufgezählt werden auf IMDb, wenn man Richard Sanders sich mal aufruft. Ja, dann über den etwas dümmlichen oder noch dümmlicheren FBI-Agenten von den Zweien, nämlich der fragt, wovon? Und bei 7 habe ich nicht so viel gefunden, aber es ist Vince McKevin, über den habe ich, wie gesagt, nicht so viel rausgefunden, aber er hat einen Platz in meinem Herzen, weil der hat einfach 2 Spitzensätze in dieser, allein in dieser Szene. Einwandfrei, also auch hier auf jeden Fall für mich ein Stern auf dem Walk of Fame, allein für diese Szene. Dann haben wir natürlich noch Defoe, Arthur Rosenberg. Den kenne ich tatsächlich aus dem Musicalfilm Footloose. Und er spielt auch bei der Stephen King-Verfilmung von Cujo mit.
Ah!
Immerhin. Immerhin.
Ja! Ja. Natürlich.
Und jetzt müssen wir quasi auch noch auf die Person zu sprechen kommen, die gar nicht zu sehen ist, aber die tatsächlich 2 Rollen in dieser Folge spricht, nämlich sowohl den Larry am Anfang, also Larry King, als auch den Präsidenten, also Ronald Reagan. Und da brauche ich natürlich jemanden, wenn der die beide sprechen soll, der diese Stimmen, naja, vielleicht nicht unbedingt imitieren, aber zumindest nachempfinden kann. Und wen haben wir uns da geholt? Harry Shearer. Wer ist Harry Shearer? Und den, glaube ich, kennt fast jeder, der die Simpsons mal im Original gehört hat, beziehungsweise gesehen hat. Der ist nämlich die Stimme von so vielen Simpsons-Charakteren. Also es geht los bei Waylon Smithers über Mr. Burns bis hin zu Rainier Wolfcastle oder Dr. Marvin Monroe. All diese Stimmen bei den Simpsons ist ein und dieselbe, nämlich Harry Shearer. Und Harry Shearer kennen manche Cineasten natürlich auch noch als einen der Hauptdarsteller von This is Spinal Tap.
Den müsste ich mal wieder sehen, das ist lang her.
Ja, müsste ich auch sehen. Er hat übrigens nicht nur mitgespielt, sondern er hat den auch, glaube ich, mitgeschrieben und co-produziert. Also mal wieder, ich möchte mich jetzt nicht allzu sehr versteigen, aber schon ein kleines Who is Who der 80er Jahre TV-Prominenz im amerikanischen Fernsehen ist hier mal wieder eine kleine Auswahl vertreten. Nur in dieser Episode. Nicht schlecht.
Korrekt. Und jetzt habe ich noch ein ganz besonderes Bonbon für dich, mein Lieber.
Jetzt bin ich gespannt.
Am Anfang im Epilog spricht ja Larry mit Sammy Davis Jr. über die aktuelle Situation. Alf begrüßt ihn ja mit Sammy, Shalom.
Ja, wunderbar. Ja, ja, ja.
Aber
ja,
da kommt keine Humor, Antwort ja. von Sammy Davis Jr. zurück. Ich habe da jetzt selbst mal ein bisschen recherchiert. In den Credits als Synchronsprecher wird für Sammy Davis Jr. aber ein gewisser Gerd Günther Hoffmann aufgeführt. Gerd Günther Hoffmann könnte dem einen oder anderen bekannt sein als Stimme von Lex Bark oder Sean Connery, wahrscheinlich seine berühmteste Stimme. Scheinbar ist hier also, wurde hier wohl etwas synchronisiert, was es aber nicht in die Folge geschafft hat. Warum auch immer.
Oder, was mir gerade einfällt, es könnte auch einfach nur Bestandteil des Hintergrundgemurmels sein. Das heißt, wir hören Sammy Davis Jr., aber wir hören ihn auch gleichzeitig nicht, weil wir nicht genau hören, was er sagt und dass er es ist.
Aber holt man sich dann so jemand Prominentes, und Gerd Günther Hoffmann war um die Zeit Ende 80er schon sehr, sehr prominent. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und
eine gelöschte Szene, Fragezeichen?
Vielleicht. Wenn ihr Zuhörenden da mehr wisst, schreibt uns podcast@hare-im-thunfisch.de. Ich kann sie auswendig mittlerweile.
Wow! Yeah! Wunderbarstens. Ja, dann glaube ich, können wir jetzt unsere Episode ebenfalls abbinden. Und zwar mit meiner üblichen Frage, Brian. Deine Lieblingsszene, dein Lieblingsgag.
Es sind zwei. Es ist das komplette. Ja, nee, das ist jetzt ein bisschen arg bitchy, wenn ich jetzt die komplette Gefängnisgeschichte nehme. Nö, ich mach das einfach. Zum einen diese komplette Sequenz im Gefängnis, weil da stimmt einfach alles. Und natürlich das schon angesprochene: Was hältst du davon? Wovon? Ich komme nicht klar.
Und dieser dümmliche Gesichtsausdruck in dem Moment von dem Vince McElwain.
Ja, genau.
Hätte ich mal richtig ausgesprochen. Wunderbar. Ja, ich habe, glaube ich, recht exotische Lieblingsszenen, Lieblingsgags, was diese Folge angeht. Ich meine, wir haben jetzt ja eine ganze Menge schon angesprochen, und die du genannt hast, die unterschreibe ich natürlich auch. Ich unterschreibe auch die gesamte Gefängnisszene. Aber erinnerst du dich an die Stelle, wo Alf den Präsidenten fragt, ne, nicht die Bomben rollen, sondern die Atombomben, das muss jetzt weitergehen, die atomare Gefahr ist noch lange nicht zu Ende. Geht es nun weiter mit den Russen oder was? Sagt er, ne?
Ja.
Und ich fand diese Frage, geht es nun weiter mit den Russen oder was? Die fand ich immer schon komisch. Und du weißt ja, was ich tue. Ich tue immer genau dasselbe, was du bei der einen Stelle auch getan hast, nämlich ich gucke dann ins englische Original. Mhm. Und da habe ich tatsächlich mein Lieblingszitat gefunden dieser Folge. Ist jetzt leider der englische Dialog beziehungsweise der englische Satz: So why don't you and the Ruski ease up a little, will ya? Ne? Also, warum wirst du und der Russe nicht mal ein bisschen lockerer? Ja?
Mir ist noch was eingefallen. Ist es das, was deinem Planeten passiert ist? Nein, wir hatten nur alle unsere Hardrock da gleichzeitig eingeschaltet.
Ja, genau, wo es um die nukleare Katastrophe geht und natürlich hier die Brücke geschlagen wird zu dem, was auf Melmark passiert ist.
Ja.
Ja, ja. Aber das reicht natürlich auch wieder zum Gag. Ne? Alf muss natürlich wieder mit einem Scherz antworten, ganz klar.
Vollkommen korrekt.
Die Szene, die ich übrigens auch sehr, sehr mag und was mein Lieblingsmoment ist, ist, wo er sich an die Nase fasst. Das finde ich so süß. Und dann sagt, ja, der große Mann hört auf mich, dafür habe ich einen Riecher. Ja, ich finde das so wunderbar. Immer wenn er, also diese Nase, die Alf hat, die ist ja sowieso schon lustig, ne? Und dann knautscht er sich da mit der eigenen Hand auch noch rein. Ich finde das so entzückend, diese Puppe und die Nase und dieser Moment. Ich liebe ihn.
Ja.
Ganz zum Schluss, Brian.
Ja.
Wie findest du denn allgemein diesen Titel, den deutschen Episodentitel? Großer Mann, was nun? Und was hast du da für Assoziationen?
Da Alf ja den Präsidenten als großen Mann bezeichnet, könnte man natürlich auch ein bisschen interpretativ auf die Metaebene gehen. In die damalige Zeit, Kalter Krieg. Du und ich, wir haben es ja beide miterlebt. Kalter Krieg, Tschernobyl und der ganze Quatsch, Kram, dass es eben auch so im Deutschen die Frage gestellt wird an die damalige amerikanische Politik. großer Mann, du bist Präsident des mächtigsten Landes der Welt. Das ist aktueller denn je. Was machen wir denn nun mit der aktuellen Situation? Und tatsächlich, wenn man jetzt mal den Bogen schlägt, zurück Mitte, Ende der 80er und zu heute aktuell, ich möchte eigentlich gar nicht zu politisch werden, weil das ist nicht Sinn und Zweck dieses Formats. Aber wenn es halt so passt, dann sollte man das schon ansprechen dürfen. Und das mache ich jetzt einfach, weil großer Mann, was nun? Diese Frage könnte man dem scheinbar designierten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, die hat man ihm damals gestellt oder hätte sie ihm damals stellen können, beziehungsweise hat man, glaube ich, sogar. Und man könnte sie ihm heute nach der Wahl auch direkt wieder stellen, denn es brennt ja wieder überall. Daher, das ist auch meine Message, die ich aus der Folge mitnehme, denn das ist ja nicht nur pure stumpfe Comedy, denn da ist ja auch ein bisschen was dahinter, was man erst versteht, wenn man ein bisschen älter ist. Das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, wenn sich ein Zehnjähriger Gedanken über den Weltfrieden macht, dann ist in der Erziehung irgendwie was falsch gelaufen. Oder beziehungsweise, ich lasse es so stehen, aber als Zehnjähriger macht man sich nicht Gedanken über sowas. Und das ist wiederum ein Punkt, weil wir, glaube ich, in jeder Folge, die wir bis jetzt besprochen haben, nur vollen Lobes für diese Serie sind. Sie ist wunderbar gealtert. Sie arbeitet Themen auf, die immer noch aktuell sind. Da wird es, wenn wir weitermachen, dann seid euch gewiss, wir werden alle 4 Staffeln durchgehen, jede einzelne Folge. Wir werden das durchziehen. Und da wird es immer wieder Themen geben. Politische Themen, Alltagsthemen, soziale Themen, soziale Interaktion, Empathie, einfach das Zusammenleben miteinander. Jetzt habe ich viel geredet.
Worauf ich übrigens hinaus wollte, als ich dich fragte, ist, ob du die gleichen Assoziationen hast, die ich bei diesem Titel habe. Weil ich, insbesondere bei diesem Was nun, musste ich auch an Politik-Talkshows denken. Nämlich ab und zu diese Gesprächsrunden, ich glaube, die laufen und liefen im ZDF, wenn quasi nur ein Politiker, und zwar ein sehr hochrangiger, eingeladen wird, nämlich zum Beispiel die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler, ne? Und die heißen dann auch sowas wie, was nun, Herr Bundeskanzler, ne? Wo ja. Er quasi dann eine Stunde lang oder eine Dreiviertelstunde lang Rede und Antwort steht zu irgendeiner aktuellen politischen Situation. Und daran musste ich denken, als ich diesen Episodentitel hörte. Verrückterweise gibt es tatsächlich eine Fernsehserie in den 60ern, die für die ARD produziert wurde und tatsächlich großer Mann, was nun heißt. Und da geht's in ein paar Folgen, das ist eine Miniserie, geht's in ein paar Folgen um einen wohlhabenden, erfolgreichen Geschäftsmann. Das ist dann in dem Fall der große Mann. Fand ich interessant, diese Namensgleichheit. Und wenn man großer Mann, was nun googelt, dann kommt lange erstmal nicht die ALF-Folge, sondern es kommen immer nur Verweise auf diese Serie. Scheint okay. Auch ein rechter Straßenfeger gewesen zu sein.
Lars, du bist mir ein Quell nie versiegen wollenden Wissens.
Das habe ich nicht gewollt, Brian. Deswegen würde ich sagen, wir schießen uns mal ab. Wir schließen diese Folge mal ab.
Moment, das geht natürlich nicht mit einem allfremden Zitat. Möchtest du abschließen?
Ja, wir schließen ab.
Ohne Knoblauch und nicht so scharf. Wer es erkennt, schreibt's uns, ich sag's nochmal, podcast@hare-im-thunfisch.de. Lars, es war mir
arbeitslos.
Na komm jetzt aber, bitte. Lars, es war mir wie immer ein Vergnügen, ein absolutes Vergnügen. Und zum Ausleiten sage ich auch nochmal kurz was. Gibst du mir bitte den Schraubenzieher? Für Kreuzschrauben!
Ja, es ist auch eine schöne Erinnerung an die Szene in der ersten Folge mit dem Schraubenschlüssel.
Das lasse ich noch ganz kurz sagen. Sorry, liebe Zuhörende, das wird jetzt sehr viel länger, als wir eigentlich wollten, aber naja, man kann ja auch früher abschalten. Ja? Also, vielleicht reißen sie mir auch noch die Zehennägel raus. Sie lassen mich ja nicht ausreden. Auch das ist schon eine Karikatur schon wieder, eigentlich.
Ich versuche es noch ein letztes Mal. Liebe Leute, wir würden uns wirklich weiterhin über Feedback freuen. Schreibt uns doch einfach an podcast@hare-im-thunfisch.de. Und was ihr auch machen könnt, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, ist, dass ihr vielleicht auf den einschlägigen Podcast-Portalen mal ein paar Sterne vergibt, am liebsten 5. Sind das 4 oder 5? Ich glaube, es sind 5, genau. 5 sind super. Oder auch mal einen Kommentar da lasst. Wie gesagt, auf die Art und Weise finden andere Leute unseren Podcast dann auch viel leichter. Wir haben uns mittlerweile sehr bequem eingerichtet in der Unterkategorie auf Apple Podcasts, die da heißt TV-Rezensionen, und befinden uns da irgendwo zwischen meinem heißgeliebten Podcast Streter Bender Streberg und so Sachen wie dem Podcast für Fans von Mord ist ihr Hobby, ja. Also okay. Da gibt's alles, aber es gibt da eben auch uns. Und wir sind ja auch relativ gut gestartet. Wir haben es ja sogar kurzzeitig sogar in die Top 10 in dieser Kategorie geschafft und dümpeln gerne mal sehr, sehr lange in den Top 50 rum. Wir wissen also, dass es ein paar von euch da draußen gibt, die uns zuhören. Dann lasst uns doch einfach auch mal ein paar Sterne da. Wir würden uns voll freuen.
Jetzt gehen wir aber wirklich. Tschüss!
Ciao, ciao!